Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Freitag, dem 17. Januar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Schweiz hat das UNO-Hochseeschutzabkommen unterzeichnet.
Das begrüßen wir sehr, jetzt eilt es aber auch.
Das sagt die Geschäftsführerin der Organisation Ocean Care. Und Zweckoptimismus im Angesicht der nahenden Katastrophe. Während die einen der zweiten Amtszeit von Trump mit Besorgnis entgegenblicken, versuchen andere dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen.
Leute, ich darf euch verkünden, ich hab's geschafft. Yo, ich freue mich auf den Amtsantritt von Donald Trump.
Ein Kommentar zum Amtsantritt von Donald Trump. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Osi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht aus der Stadt Bern. Dort können ab sofort Kunststoffverpackungen separat entsorgt werden. Das teilte die Stadt gestern Nachmittag per Medienmitteilung mit. Mit der separaten Sammlung von Plastikabfällen sollen Wertstoffe im Kreislauf erhalten bleiben. Verschiedene Supermärkte verkaufen die speziellen Abfallsäcke. Dort können die vollen Säcke anschließend auch entsorgt werden, sowie in den Entsorgungshöfen der Stadt Bern. Das Plastikrecycling soll künftig in der ganzen Schweiz umgesetzt werden. Zu einer Meldung des Berner Regierungsrates. Der Kanton Bern will den Rechtsverkehr digitalisieren. Verwaltungsrechtliche Eingaben, Einsprachen und Entscheide sollen künftig nicht mehr per Post abgewickelt werden. Dazu müssen technische, organisatorische und rechtliche Voraussetzungen geklärt werden. Die Umsetzung wird mehrere Jahre dauern. Weiter geht's mit einer Nachricht aus der Schweiz. Die Finanzmarktaufsicht FINMA stellt bei den Zusatzversicherungen der Krankenkassen gravierende Mängel fest und droht mit Konsequenzen. 2020 kritisierte die FINMA, dass die Rechnungen im Bereich der Zusatzversicherungen oft und teilweise ungerechtfertigt hoch sind. Konkret wurden Leistungen doppelt verrechnet und Rechnungen lagen über den effektiven Kosten. Zudem machten Ärzte unbegründete Honorare geltend. Und bei identischen Operationen wurden den Zusatzversicherungen unterschiedliche Kosten belastet. Daraufhin musste die Versicherungsbranche für Transparenz bei den Kosten sorgen. Das habe laut FINMA dazu geführt, dass unter anderem die Preise für stationäre Spitalaufenthalte gesenkt werden konnten. Es gäbe aber weiterhin Lücken bei den Zusatzversicherungen. Die FINMA kritisiert, dass zahlreiche Verträge mit Spitälern oder ÄrztInnen nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Arzthonorare seien weiterhin sehr hoch und Leistungen werden manchmal doppelt abgerechnet. Und nun zu Nachrichten aus Europa. Über 50 Personen sind auf dem Weg auf die Kanarischen Inseln ertrunken. Das berichtet der britische Guardian. Gemäß NGO Caminando Fronteras sei das kleine Boot am 2. Januar in Mauretanien gestartet. An Bord waren 86 Personen. Nachdem es in Seenot geriet, konnten marokkanische Rettungskräfte 36 Menschen retten. Die meisten der Ertrunkenen kamen aus Pakistan. Letztes Jahr haben 46.843 Menschen die Kanarischen Inseln über den Atlantik erreicht. Gemäß Caminando Fronteras sind mindestens 10.000 Menschen gestorben oder verschwunden. In den Nahen Osten. Im Gaza-Krieg soll es eine Waffenruhe geben, das berichtet der Deutschlandfunk. In Israel berät das Sicherheitskabinett heute über das mit der Hamas erzielte Abkommen zur Freilassung von Geiseln im Gazastreifen. Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir drohte mit seinem Rücktritt, sollte das Kabinett der Vereinbarung zustimmen. Ein Abkommen werde es den Terrorgruppen in Gaza ermöglichen, sich neu aufzustellen und erneut zu einer Bedrohung für die BewohnerInnen im Süden Israels werden. Die Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten. Sie soll zunächst für 42 Tage gelten. In der Zeit sollen zunächst 33 der insgesamt 98 verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug dafür sollen israelischen Angaben zufolge hunderte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Israels Militär soll sich aus den dicht bevölkerten Gebieten Gazas zurückziehen. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Osi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. Morgen Samstag ist es bewölkt und trocken. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen früh morgens bei minus 3 Grad, im Laufe des Tages steigen sie knapp über 0 Grad. Der Sonntag startet mit Nebel bei Temperaturen von minus 5 Grad. Am Nachmittag wird es sonnig bei Tageshöchsttemperaturen von 2 Grad.
Rabe Info.
Die Hohe See galt im Völkerrecht bisher als rechtsfreier Raum. Mit Hoher See werden die Teile der Meere verstanden, die nicht zu einer ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer, zu den Binnengewässern eines Staates oder zu den Archipelgewässern eines Archipelstaats gehören. Ein Abkommen der Vereinten Nationen soll am rechtsfreien Status der Hohen See nun etwas ändern. Das sogenannte Hochseeabkommen ist auch unter dem Namen Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty bekannt oder kurz BBNJ-Abkommen. Es ist das erste Mal, dass unter dem UNO-Seerechtsübereinkommen Umwelt- und Naturschutzregulierungen gestaltet werden sollen. Nach einer langen Verhandlungszeit hat die UNO das Abkommen im September 2023 zur Unterzeichnung eröffnet. Diese Woche hat auch die Schweiz das Hochseeschutzabkommen unterzeichnet. Die Organisation Ocean Care mit Sitz in der Schweiz ist UNO-Sonderberaterin für den Meeresschutz und setzt sich für den Schutz der Meere ein. Noah Piu hat mit Fabian McLellan, Geschäftsführerin von Ocean Care, über das Hochseeschutzabkommen gesprochen.
Frau McLellan, die Schweiz hat diese Woche das UNO-Hochseeschutzabkommen unterzeichnet. Was beinhaltet dieses Abkommen genau?
Das Hochseeschutzabkommen umfasst vier Elemente. Das erste und wichtigste Element, das wirklich auf Meeresschutz abzielt, sind, dass Aktivitäten auf der Hohen See künftig auf die Umweltverträglichkeit zu prüfen sind. Das zweite wichtige Element sind die Errichtung von Meeresschutzgebieten in internationalen Gewässern und die effektiven Schutzmaßnahmen dazu. Das dritte Element sind die Regelung und die Nutzung von marinen genetischen Ressourcen. Und das vierte Element, das ist das sogenannte Capacity Building und der Transfer von marinen Technologien, vor allem für ärmere Länder des globalen Südens. Das sind so die vier Kernelemente dieses Hochseeschutzabkommens, das eben wirklich ein Meilenstein ist und zeigt, dass eben Multilateralismus auch funktioniert.
Ein Meilenstein, wie Sie sagen, auch das erste Mal, dass der Schutz dieses Lebensraums geregelt wird mit einem Abkommen. Die Verhandlungen dazu haben fast zwei Jahrzehnte gedauert. Erst im September 2023 konnten die ersten Staaten das Abkommen unterzeichnen. Weshalb hat das denn so lange gedauert?
Man muss sich vorstellen, dass es beim Gegenstand dieses Abkommens, die Hohe See, um eine sehr komplexe Thematik handelt. Es geht darum, eben menschliche Aktivitäten einerseits einzuschränken, diesen Lebensraum besser zu schützen. Und da bestehen natürlich zahlreiche Interessen seitens Schifffahrtsindustrie, Fischerei, aber auch der Pharmaindustrie mit Interessen an diesen Schätzen aus der Hohen See. Und da gibt es ganz viele Stakeholders, die einerseits eben Interessen haben an den Ressourcen, auf der anderen Seite eben auch jene, die den Schutz vorantreiben wollten. Und da war es eben ein großes Ringen um diese Elemente dieses Abkommens, das eben völkerrechtlich verbindlich ist. Also das ist nicht irgendwo eine freiwillige Maßnahme oder ein Rahmenabkommen, sondern es ist ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen. Also es ist die höchste Ebene sozusagen und entsprechend schwierig, herausfordernd, das in der Komplexität zu erreichen. Und das hat seine Zeit gebraucht.
Die Vereinten Nationen haben das Abkommen vor über einem Jahr zur Unterzeichnung eröffnet. Bisher haben es bereits über 100 Länder unterzeichnet. Weshalb tut die Schweiz das aber erst jetzt?
Ja, wir hatten uns auch erhofft, dass die Schweiz früher zu den unterzeichnenden Ländern gehört, als es im September 2023 eröffnet wurde. Haben sich fast 70 Staaten dazu entschieden, das Abkommen zu unterzeichnen. Jetzt hat die Schweiz diesen Schritt auch bekannt gemacht und das begrüßen wir sehr. Jetzt eilt es aber auch. Wir müssen die Ratifizierung wirklich jetzt schnell voranbringen, weil die Meere sich wirklich in einem Krisenmodus befinden und jetzt zählt wirklich jede Stunde, damit dieses Abkommen dann auch eben in Kraft treten kann. Und das wird es erst, wenn 60 Länder das Abkommen auch effektiv ratifizieren. Dann nach 120 Tagen wird es in Kraft treten.
Sie sprechen die Ratifizierung an. Das Abkommen tritt also erst in Kraft, wenn genügend Länder es ratifiziert haben. Bisher haben das von den über 100 Länder, die es unterzeichnet haben, nur 15 Staaten getan. Was sind das denn für Länder?
Genau, zu diesen 15 Ländern, die diesen Schritt getan haben, gehören Länder aus Lateinamerika, aus Pazifikländern. Eines der ersten europäischen Länder ist Monaco, die Ratifizierung vorangebracht haben. Und da erwarten wir, dass eben die europäischen Länder in der Pflicht sind. Es gibt da schon positive Signale seitens EU-Parlament. Das wird vorangetrieben innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Und da eben die Schweiz als Nicht-EU-Land eben auch ganz essentiell ist, dass die Schweiz das sehr bald ratifiziert und nicht zu einer Insel wird innerhalb von Europa. Das wäre bedauerlich.
Diesen Sommer findet in Frankreich ja die UNO-Ozean-Konferenz statt. Sie und andere Organisationen haben das Ziel formuliert, dass bis dann mindestens 60 Länder das Abkommen ratifiziert haben sollen, damit es dann eben auch in Kraft tritt. Wie realistisch ist dieses Ziel aus heutiger Sicht?
Wenn man bedenkt, dass mit diesen positiven Signalen seitens der EU wir von 27 EU-Mitgliedsländern sprechen, wenn diese wirklich die Ratifizierung jetzt sehr schnell voranbringen, dann hat man natürlich eine große Anzahl von Ländern, die dann zu diesen 15 Ländern dazustoßen. Eben die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sind realistisch optimistisch, dass das doch passieren kann und eben auch passieren muss bis zur UNO-Ozean-Konferenz diesen Jahres, weil uns einfach auch die Zeit voranrennt. Bis 2030 müssten 30% der Meere unter Schutz gestellt werden. Aktuell sind wir bei etwa rund 5%. Das BBNJ-Abkommen ist essentielles Instrument, um überhaupt diese 30% erreichen zu können. Wir haben jetzt noch 5 Jahre vor uns. Die Zeit rennt uns da jetzt einfach davon und deshalb ist es so wichtig, eben diesen Druck aufzusetzen und von diesen Ländern auch das Commitment eben zu haben, dass sie das so schnell ratifizieren. Also wir sind voller Hoffnung, dass das erreicht wird, damit es in Kraft treten kann, aber es braucht noch einen sehr großen Effort.
Fabienne McLellan haben wir gehört. Sie ist Geschäftsführerin von Ocean Care.
Rabe Info.
Am Montag ist es soweit. Donald Trump wird als 47. Präsident der USA vereidigt. Viele schauen diesem Ereignis mit Bangen entgegen. Doch was, wenn die Veränderungen in eine völlig andere Richtung gehen, als Trump geplant oder gar beabsichtigt hat? Was, wenn er den Zusammenbruch der US-Hegemonie einleitet? Ein Gedanke, der zumindest unsere KollegInnen von Radio Lora in München ein wenig hoffen lässt. Ein Kommentar mit einem Augenzwinkern.
Es heißt, man lebt besser, wenn man es schafft, in den Dingen das Positive zu erkennen. Leute, ich darf euch verkünden, ich hab's geschafft. Yo, ich freue mich auf den Amtsantritt von Donald Trump. Lasst uns die Ausgangssituation betrachten. Schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Club of Rome eine MIT-Studie veröffentlicht, in der das Ende der menschlichen Zivilisation spätestens gegen Ende dieses Jahrhunderts prognostiziert wird. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie glaubwürdig diese Prognose ist, muss aber konstatieren, dass die vorhergesagten Zwischenstufen auf dem Weg dorthin, Stichworte Klimawandel, Ressourcenraubbau, Artensterben, Umweltzerstörung etc., alle wie prognostiziert oder sogar schneller eingetreten sind. Also drängen sich Zweifel an das kommende Ende der menschlichen Dominanz auf dem Planeten eigentlich nicht so richtig auf. Interessanterweise hat die Menschheit diese und viele andere Studien, die das Ergebnis bestätigt haben, zur Kenntnis genommen. Eigentlich sollten wir jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, für unsere Kinder und Kindeskinder den Turnaround noch hinzubekommen, weltweit, über alle Grenzen, Konfessionen, Hautfarben etc. hinweg. Denn anders als mit globaler Kooperation lassen sich diese Probleme einfach nicht in den Griff bekommen. Doch was tun wir? Wir kämpfen um geopolitische Dominanz mit allen Mitteln. Robert Habeck hat es begriffen, deshalb will er den Militärhaushalt auch quasi verdoppeln. Russland verteidigt verzweifelt seinen Status als Großmacht und will zurück zu alter Größe. China rasselt im südchinesischen Meer gegen alle seine Nachbarn kräftig mit dem Säbel und deutet an, was Goethe einst dem Erlkönig ganz unverblümt ausgesprochen hat. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und die USA? Die müssen aktuell zusehen, wie ihr Status als die Nummer 1 der Weltmächte langsam aber sicher bröckelt. Wir erleben, wie sich in den BRICS-Staaten, selbst unter Beteiligung von NATO-Staaten wie der Türkei, eine weltweite, mächtige Opposition gegen den US-Imperialismus etabliert. Gegen den Status, den sich die USA in ihrer fast 250-jährigen Geschichte, von denen sie sich nur weniger als 20 Jahre lang nicht im Krieg befunden haben, redlich erworben haben. Ihr Mittel der Wahl war dabei übrigens überwiegend die sogenannte Big Stick Policy, also die Politik des großen Knüppels. Auftritt Donald Trump. Ein Zeitgenosse, dem man nicht sehr viel Intelligenz attestieren kann, dafür einen kräftigen Hang zur Psychopathie, Irrationalität, Sexismus und so weiter. Er denkt nicht viel, wofür hat man schließlich seine Leute? Aber er sagt, was er denkt. Und das lässt ihn in den Augen seiner Wähler authentisch rüberkommen. Eine für diese offensichtlich wohltuende Alternative zum bigotten sogenannten Establishment, das dort, ebenso wie hier, die Interessen des gemeinen Volks längst aus den Augen verloren hat. Nicht, dass Donald Trump, ebenso wenig wie hier die AfD, jemals für diese Interessen eingetreten wäre. Aber man ist ja bescheiden. Da reicht es offenbar schon, dass jemand dem Establishment mal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was man an dieser Situation positiv sehen könnte. Nun, das Problem sind Großmachtsträume und Imperialismus, von welcher Seite auch immer. Die Menschheit hat in dieser Entwicklungsstufe ein existenzielles Problem, wenn wenige ihre egoistischen Interessen gegen eine Mehrheit notfalls mit Gewalt durchsetzen. Und alles, was solche destruktiven Praktiken ausbremst, wäre demnach gut. In diesem Sinne ist auch Donald Trump gut. Er ist das personifizierte Gesicht des menschenverachtenden, arroganten Imperialismus und er wird an den Grundfesten der westlichen Gesellschaftsordnung rütteln, wie kein Oppositioneller, wie kein etwa linker Politiker das jemals vermögen würde. Schon vor Amtsantritt hat er einen nie dagewesenen Wirtschaftskrieg gegen die BRICS-Staaten angekündigt, sollten die sich für ihre Handelsgeschäfte auf eine andere Leitwährung als den US-Dollar einigen. Er droht Grönland, respektive Dänemark, also einem NATO-Mitglied, unverblümt mit Waffengewalt, wenn die Insel nicht freiwillig an die USA abgetreten wird. Niemand zuvor hat jemals deutlicher gemacht, dass er auf die US-Verbündeten und ihre Interessen pfeift. Er zeigt damit der ganzen Welt, dass es den USA nur um eins geht: Ressourcen und Wohlstand für die USA, beziehungsweise für eine ganz kleine Bevölkerungsminderheit innerhalb der USA, und dass die Welt dafür gefälligst zu bezahlen hat. Nun müsste sogar einem deutschen Bundeskanzler, der vor lauter Bücklingen in Richtung Westen schon seinen eigenen Orthopäden braucht, klar werden, dass Bündnistreue und der geleistete Amtseid miteinander nicht zu vereinbaren sind. Trumps Verhalten zeigt der westlichen Welt sehr klar, dass das Pferd, auf das sie gesetzt hat, sie im Zweifel lieber abwirft, als sie ans Ziel zu bringen. Und das wird den US-Imperialismus auf absehbare Zeit massiv schwächen. Ich weiß zwar nicht, was danach kommt, aber angesichts der Probleme, denen die Menschheit sich gegenüber sieht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es etwas Schlimmeres sein wird als jetzt. Und wenn doch, hat die Menschheit ihr Aussterben wahrscheinlich verdient. In diesem Sinne, Prosit, Donald Trump. Viel Glück auf deinen Wegen.
Ein Kommentar unserer KollegInnen von Radio Lora in München. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Das war's für heute vom Rabe-Info vom 17. Januar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Noah Piu. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Dursi Grimm. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.